Unser heutiger Gast hat Völkerkunde, Anthropologie und Publizistik in Göttingen und Hamburg studiert. Seine Medienkarriere begann er, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, beim Hörfunk. Station waren der Hamburger Privatsender Radio 107, der Berliner Rundfunk, Radio Bremen 4, Radio Fritz und NDR 90,3. Dann ging es zum Fernsehen. Und seit 1989 hat er zu diversen Themen sein Gesicht auch in die Kamera gehalten. Zunächst im Bereich Musik mit den Formaten Airplay bei Premiere und Musik beim NDR. Er war danach bei Sat.1 unter anderem in Formaten wie der NBA-Sendung Jump Run und später dann auch in diversen anderen Formaten im Fußball, der NFL Europe und dem Super Bowl. Auch vor den Bereichen Comedy und Talk machte er keinen Halt. 2019 absolvierte unser Gast dann eine Ausbildung zum zertifizierten Mediator. Für ihn sind Konflikte grundsätzlich etwas Gutes und er hat ihm daher auch ein Buch gewidmet. Der Titel: Ihr könnt mich mal gerne haben, wie aus Konflikten Erfolge werden.
Seit 6 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Warum ist es wichtig, dass wir Konflikte als eine Chance sehen? Und wie genau geht eigentlich Konflikt? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, wie oder ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Lou Richter.
Guten Tag, moin.
Hallo, mein Lieber.
Freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Ja, wir haben jetzt schon gefühlt, also in einer Viertelstunde Vorgespräch, so viel abgefeuert, dass wir gedacht haben, jetzt müssen wir mal das Mikro andrehen.
Also ich hatte schon vorher gute Laune und als du dann reingekommen bist und auf das Holzregal, das Kaminholzregal von Christoph geschaut und hat, ach, und ihr sammelt Holz. Da dachte ich schon, okay, you will make my day.
Ja, da muss man vielleicht den,
so wart's ab.
Wir heizen dieses Büro mit einem Kamin, ja, tatsächlich.
Aha. Okay. Ja. Das ist ja CO2-neutral.
Und Christoph ist außerdem auch Prepper. Also
ah ja, sehr gut. Ja. Currywurst in Dosen arbeitet gerade ein Freund von mir dran. Will Currywurst in Dosen jetzt packen und es scheitert aber bislang, weil der Geschmack grausam ist.
Ich glaube, jetzt ist jedem klar, wie wir die letzte Viertelstunde verbracht haben.
Ja, ja. Christoph, wie heißt nochmal unsere Einstiegsfrage? Ich habe schon wieder vergessen.
Ich bin richtig raus. Also wir kennen uns ja noch nicht so lange. Aber die Viertelstunde will ich nicht missen, die wir uns schon kennen. Deswegen fange ich an mit der Einstiegsfrage. Lou, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ich habe mir euren Podcast schon ein paar Mal angehört und weiß, dass diese Frage ja die Einstiegsfrage ist. Und ich fand es immer ganz toll, wenn dann Leute so leicht überrascht tun. Das finde ich mal gut bei euch. Da fangt ihr aber gleich ganz oben an. Ja, da greift ihr aber gleich ins ganz obere Regal. Naja, was sage ich denn da jetzt? Was habe ich mir notiert? Ich habe darüber nachgedacht und bin wirklich schwer ins Grübeln geraten, weil das natürlich schon eine Hammerfrage ist, wie bist du der geworden, der du bist, weil das natürlich das Sammelsurium und Konglomerat aus bei mir jetzt mittlerweile 62 Jahren sind. Und da hat sich einiges angesammelt. Ich habe versucht, das ganz kurz zu machen. Ich habe 2 Antwortmöglichkeiten und ihr könnt euch für eine entscheiden. Mhm. Die eine ist, also alles, was im Leben wichtig ist, fängt mit F an. Da können wir später nochmal drüber reden. Ich habe jetzt die G-Lösung und die S-Lösung. Also die G-Lösung ist Genetik, Geltungsbedürfnis, nicht Drang, Bedürfnis und Glück. Das ist die G-Lösung. Mhm. Und es gibt die S-Lösung, die ist sehr viel einfacher. Sport spielt Spannung. Das sind aber die Phänomene, das sind die Bereiche, die mich, glaube ich, dahin getrieben hat, dass ich jetzt bei euch hier auf dem Sofa sitzen darf.
Aber ich finde beide so spannend, dass ich sie gerne noch mit bisschen Futter.
Ja, klar.
Gern beide dann. Wir haben unfassbar viel Zeit hier in unserem Podcast.
Also die F-Lösung kannst du auch noch erzählen. Haben wir auf jeden Fall genug Zeit für.
Die F-Lösung ist nicht die Lösung. Die F-Lösung ist meine Antwort auf alle Fragen.
Okay.
G ist Genetik, ist ja klar. Mhm. Ich bin das Produkt eines Fortpflanzungsakts meiner Eltern, den ich mir nicht vorstellen mag, aber es war ja so, ganz offensichtlich. Und bin vor allen Dingen auch, und da das bin ich ein bisschen traurig, dass ich schon so alt bin, weil ich nie rausfinden werde, was die Verhaltensgenetik eines Tages noch rausfindet. Also inwiefern bestimmte Verhaltenseinheiten, bestimmte Muster auch genetisch übertragen werden, weil ich schon an mir merke, dass ich bestimmte Wesenszüge, Persönlichkeitszüge auch eingepflanzt gekriegt habe und die mich heute noch begleiten und auch in bestimmten Situationen entscheiden lassen. Also mein Vater hat zum Beispiel so einen Standardsatz gehabt, gib niemals auf. Er war halt 6 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Er war im Krieg stramm unterwegs. Und das war für den einfach ein ganz, ganz klares Motiv. Und ich habe das auch. Also ich habe keinen Bock aufzugeben. Letztlich keiner Situation, die mir wichtig ist. Und von meiner Mutter habe ich den Satz mitgekriegt, es geht alles vorüber. Das ist eine Frau, die halt natürlich im Krieg ihren ersten Mann verloren hat, dann auf der Flucht war aus Schlesien, Oberschlesien, weißt du? Oberschlesien ist sie dann los nach Niedersachsen. Und da hat sie dann sich alleine durchgeschlagen als alleinerziehende Mutter. Und dieser Satz, es geht alles vorüber, war für sie wichtig, weil klar war, egal wie tief die Scheiße ist, ich komme da wieder irgendwie raus. Und das hat sie auch immer geschafft. Und das sind so
Glaubenssätze, ne? Im Prinzip so Glaubenssätze.
Glaubenssätze, ne? Die möglicherweise, und deshalb sage ich Genetik, auch in einer bestimmten Art und Weise vielleicht übertragen wurden, nicht nur als Sätze, sondern eben auch durch Verhaltenseinheiten, von denen wir in den nächsten 20 Jahren nichts rauskriegen werden wahrscheinlich. Aber mal gucken.
Arbeiten Leute dran.
Ja, genau. Ja, Geltungsbedürfnis ist, glaube ich, klar. Also jeder, der im Medienbereich sich tummelt und da eine große Schnauze riskiert, hat ein bestimmtes Geltungsbedürfnis. In meinem Falle ist es aber kein Geltungsdrang. Also ich muss nicht. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, jubelt mir zu. Mein Geltungsbedürfnis war eher oder kommt eher daher, dass ich keine Lust hatte, so Mitläufer zu sein. Also Mainstream einfach mitzumachen, sondern ich hatte immer das Bedürfnis, ich möchte gern jemand sein und nicht irgendwer. Ich wollte gerne was Eigenständiges aus mir machen, was immer das ist und welche Qualität das hat, aber es ist schon was Eigenes geworden und das war mir wichtig. Deshalb ist dieses Geltungsbedürfnis, glaube ich, schon ein wichtiger Antrieb für mich immer gewesen. Also hol irgendwas aus dir raus, mal gucken, was es ist. Und das Letzte ist Glück, was, glaube ich, für uns alle, die wir hier sind, zutrifft, weil wir ich hätte ja in irgendeinem Slum in Kalkutta, in der Favela, bei Rio auf die Welt kommen können. Nee, ich bin als Made im Speck in Südniedersachsen aufgewachsen. Was Jobs anging, habe ich ein mörderisches Glück gehabt, weil mein erster Fernsehjob resultierte daraus, dass jemand bei Radio 107 anrief von einer Produktionsfirma, die für den NDR eine Sendung produzieren sollte. Und die hatten keinen Moderator. Und dann riefen die aber wirklich random, wie die jungen Leute sagen, random riefen die bei Radio 107 an und kriegten Stefan Lambi, einen Kumpel von mir, den ihr möglicherweise kennt, einer der profiliertesten deutschen Dokumentarfilmer, der war damals auch bei Radio 107. Und den kriegten die ans Telefon und fragten, habt ihr einen Moderator, der so eine Lotteriesendung machen kann? So, und dann hätte er viele Namen nennen können, aber er hat meinen genannt. Und dann haben die mich dann halt zum Casting eingeladen, wo an dem Tag der Top-Kandidat, den sie eigentlich bevorzugten, nicht konnte, keine Lust hatte, krank war, keine Ahnung. Jedenfalls war ich da, kriegte den Job. Wenn das nicht so passiert wäre, das waren Glücksfälle. Das waren
Da hatte ich dann wieder jemand gesehen und gesagt, Mensch.
Genau, bei dem Casting war ich dann nicht schlecht, weil es mir auch egal war. Also du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist, singen die Ärzte ja. Und das war da auch so. Und da bin ich letztlich durch günstige Zufälle, zu denen ich nichts beigetragen habe, immer wieder zu neuen Jobs gekommen. Und das ist Glück. Das ist Glück und ein ganz wesentlicher Antrieb.
Stark, das war jetzt die 3G. Jetzt kommt noch die andere Variante.
Sportspielspannung war die erste Fernsehsendung, die ich gesehen habe.
Ja.
Kennst du vielleicht noch?
Ja.
Klaus Havenstein, Sami Drechsel waren die Moderatoren. Und Sport war immer ein integraler Bestandteil meines Lebens. Ich habe selber im Grunde genommen, seitdem ich 9 war, fast jeden Tag Sport getrieben. Bolzplatz, später Basketball gespielt. Am Ende meiner sportlichen Laufbahn noch mal Fußball gespielt und so. Also Sport war immer wahnsinnig wichtig. Sich messen, sich vergleichen, wettbewerbsorientiert sein, dabei aber bestimmte Regeln einhalten. Mhm. Regeln von Fairness, Regeln von Respekt. Das, was eben Sport im Optimalfall Menschen beibringen kann. Regeln zu akzeptieren zum Beispiel. Das war für mich immer wichtig, Sport. Spiel, ich neige dazu, weil ich ein fauler Hund bin, das Leben eher als Spiel zu begreifen und habe die große Ambition, nochmal die Regeln rauszufinden für dieses Lebensspiel. Also spielerisch mit Sachen umzugehen, Musik zu spielen, auch selber zu machen. Ich bin lausiger Gitarrist, lausiger Bassist, aber, noch schlechterer Klavierspieler, mache aber alles mit Freude.
Aber schreibst Texte, ne, auch? Hatte ich ausgelassen bei der Anmoderation?
Ach so, ja. Ich mache Musik halt. Ja, ne? Also wie gesagt, also schlecht,
aber gern.
Als Instrumentalist nicht vorzuzeigen, aber gerne.
Ja.
Und kriege da auch was hin.
Ja.
Also und Spannung ist, bezieht sich im Grunde genommen auf dieses Geltungsbedürfnis, das ich genannt habe. Weil ich eigentlich im tiefen Inneren, ja, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu, eigentlich schüchtern bin. Also mich hat es nie zur Bühne oder irgendwas gedrängt, bis ich irgendwann mit 18 in einer Theateraufführung in der Schule gedrängt wurde, da den Moderator einer Revue, sagen wir mal, zu spielen. Und das fand ich irrsinnig spannend, weil ich Schiss hatte wie Kaninchen-Schlange beinahe und mich da dann irgendwie durchgebissen habe. Und diesen Kitzel gegen die eigene Angst, was zu unternehmen, den finde ich bis heute wahnsinnig spannend und den lebe ich immer noch.
War das so, dass schon beim ersten Mal, also ich habe dich ja jetzt, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, wir haben uns über Reinhold Beckmann, der ja auch schon an diesem Mikrofon saß, kennengelernt.
Man riecht das noch ein bisschen.
Ja. Und ich habe dich kennengelernt, du hast viele, viele Jahre, das hatte ich auch ausgelassen, den Tag der Legenden moderiert und auch mit dir warst da richtig involviert, das Format, was Reinhold gemacht hat für seine Stiftung.
Ja, muss ich ganz kurz noch sagen, dass die Idee zum Tag der Legenden der verstorbene Christian Hinzpeter mit mir zusammen hatte.
Ach, ihr hattet die Idee dafür?
Wir saßen seinerzeit bei Reinhold im Büro und Reinhold war etwas, wie soll ich sagen, angefressen, weil sein Geld wurde ständig auch aufgebraucht
für von die Stiftung, Nestwerk,
diesem wunderbaren Verein, der sich um benachteiligte Kinder kümmert. Und dann saßen wir da in diesem Büro und haben halt überlegt, was können wir denn machen? Und dann kam irgendwann die Idee auf, ein Fußballspiel müssen wir machen. Und dann saß ich später mit Christian Hinzpeter in der mittlerweile ebenfalls verschiedenen Gastwirtschaft Köpi, Dietze, haben uns schön ein paar reingeorgelt und dann irgendwann die Idee gehabt, lass doch alte Leute gegeneinander spielen. Deutsche Legenden gegen Hamburger Legenden.
Ja.
Lass die doch mal schön sich die Stöcke polieren. Das könnte die Leute interessieren. Und das war ein großer Spaß.
Das hat ja viele Jahre sehr viel Geld auch in die Stiftung gebracht. Und ich wollte aber auf den Punkt raus, du hast damals, als ich dich kennengelernt habe, eben das moderiert. Und ich habe dich da gesehen, ich habe das wie so ein Hamburger Variante von Thomas Gottschalk. Also ich habe dieses Moderationstalent bei dir immer sehr bewundert und die Frage, die ich jetzt stellen wollte, ob du das damals, als du da dieses Theaterrevue da moderiert hast, ob du da schon gemerkt hast, dass Leute an den richtigen Stellen lachen, an den Stellen, an denen du wolltest, oder wann ging das los?
Nee. Also das ehrt mich natürlich sehr, weil Thomas Gottschalk ein absolutes Moderationsunikum und Genie ist, der im großen Gegensatz zu mir nämlich all diese Zweifel und all diese Ängste, glaube ich, überhaupt nicht hat. Ne? Dem ist das vollkommen egal. Der scheißt sich gar nichts, sondern der geht einfach los und macht irgendwas. Hört natürlich auch überhaupt nicht zu. Interessiert sich auch nicht für andere. Ne? Das ist komplett egal. Das ist ich.
Okay. Ne?
Das hat er aber super drauf.
Ja.
Und deshalb also bin ich weit weg von Thomas Gottschalk, weil ich immer, schon jetzt, wenn ich jetzt hier sitze, überlege ich schon im Hinterkopf, ist das richtig, was ich erzähle? Ja, könnte sein, aber ist nicht sicher.
Okay.
Und also diese unglaubliche Sicherheit und Souveränität, die einen Thomas Gottschalk auszeichnet, die habe ich nicht. Und das ist aber auch ein Antrieb, das trotzdem zu machen und dagegen anzugehen.
Und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung und noch eine Sache in eigener Sache. Es geht um eine Veranstaltung von Blackboard, zu der einige von euch auch schon dabei waren und auch sehr viele Feedback gegeben haben, nämlich den Open New Work Inspiration Day. Das ist der Tag, wo es geballt an einem Tag nur um New Work geht. Und zwar sehr konkret von den Expertinnen hier bei Blackboard und den PraktikerInnen hier bei Blackboard, die mit euch durch alle relevanten New Work Bereiche gehen. Alles geballt an einem Tag.
im House of New Work am 27. Juni, der Open New Work Inspiration Day. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, wie müssen wir mit Tools umgehen, welche Methoden gibt es, brauchen wir eigentlich New Work, ist das jetzt was in der Krise, was muss es mit Leadership machen, damit es was bewirkt, wie geht die Change-Kommunikation zu dem Thema, was ist mit Workspace, was ist auch mit KI-Tools, die dazugehören und. Das bekommt ihr im Überblick. Das, was ihr mitnehmt, ist wirklich konkrete Themen, wo ihr sagt, okay, da wollen wir reingehen, da wollen wir tiefer dran ansetzen. Aber dadurch, dass alle Expertinnen und Experten vor Ort sind, habt ihr auch eben genug Ansprechmöglichkeiten, geballt an einem Tag. Also 27. Juni im House of New Work, unserem Büro bei Blackboard in Hamburg, der Open New Work Inspiration Day. Meldet euch jetzt an. Ihr findet alle Infos unter houseofnewwork.com/events runterscrollen und dann zu dem Thema New Work an einem Tag. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr uns nach der Folge Feedback gibt, wie ihr die Folge fandet. Viel Spaß mit dem Rest.
Aber auch mal einen Einschub für diejenigen, also häufige Frage, wenn wir hier Leute sitzen haben, die vor die Kamera müssen. Also jetzt nicht hier in dem Fall, aber die halten einen Vortrag oder irgendwas und sagen, oh, da bin ich nervös und die Kamera und so weiter. Und es gibt bei uns so einen geflügelten Satz, so diese Thomas Gottschalk-Haltung zu haben. Jetzt kannst du erklären, ob es die gibt. Wir können sie ja die Moderatorenhaltung nennen oder Moderatorinnenhaltung. Du unterscheidest zwischen, bin ich hier der Moderator oder bin ich der Host? Ist das meine Bühne? Ist das so, wenn du sagst, du fühlst dich besser, wenn du sagst, ist meine Bühne, ist meine Show und dann kommt auch diese Haltung. Weil das ist ein bisschen das, was du gerade beschreibst als...
Ja, also ich hatte, ja, also ist sehr interessant, finde ich, diese Unterscheidung. Hängt so ein bisschen vom Konzept der Sendung ab und hängt so ein bisschen davon ab. Also Thomas Gottschalk zum Beispiel hat ja bei Wetten, dass Leute neben sich gehabt, hat denen eine Frage gestellt.
Und sich selber beantwortet.
Und war aber gedanklich. Ja, und in der Frage taucht aber auch mindestens viermal das Wort Ich auf.
Okay. Ja?
Also es gibt ja so Buddhisten, bei denen fängt jeder Satz mit Ich an. Das ist ganz seltsam, aber die kriegen das hin. Und Thomas Gottschalk ist so ein. Also ganz, ganz wichtig, Ich. Also ich kenne Leute, die waren bei Wetten, dass zu Gast. Ich nie. An mir ist es vorbeigegangen. Guck, da kommt jetzt auch das Ich auf einmal.
Ja, ja, ja.
Und die haben erzählt, naja, dann bittet der in die Garderobe. Ja? Herr Gottschalk würde sich freuen, wenn Sie kurz in seine Garderobe kämen. So, dann geht man in die Garderobe, dann sitzt er da offen im Schritt im Bademantel und erzählt von sich. Und erzählt und erzählt und so. Und dann hört man ein bisschen zu und dann ist die Audienz irgendwann zu Ende. So. Also so habe ich das gehört von mehreren Leuten, die da waren. Und das macht den natürlich aus, dass der eine das hat auch, glaube ich, nichts mit Narzissmus zu tun. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Störungen oder so zu tun, sondern das ist einfach ein Mensch, der sich selber gerne reden hört. Und das ist ja auch interessant, was er zu erzählen hat.
Ja, und also, wenn ich jetzt überlege, deswegen habe ich diesen Einschub gerade gemacht, häufig ist es ja so, dass, also du hattest gesagt, du hast die Glückslotterie im Leben gewonnen durch die Geburt.
Ja.
So, wenn jetzt Leute sagen, die sind hier geboren, was ist aber eine wichtige Eigenschaft im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, tausendmal Content und sonst was? Und als denn hier Leute saßen zum Thema Trainieren vor der Kamera, meinte ich, das ist eure Bühne. Ihr habt die Haltung, ich habe Thomas Gottschalk benutzt, ich habe ihn nie erlebt, aber ich habe gesagt, stellt euch vor, ihr macht die hier Thomas Gottschalk auf Mallorca, da diese Sendung, so sitzt ihr da, als wenn das euer Ding ist.
Ja, genau. Und das ist eine gute Haltung und ist ein guter Hinweis mit Sicherheit, weil sich selbst eben dann nicht als fremd zu empfinden, sondern das ist mein Ding, das ist jetzt hier mein Bereich, das ist, ne, wer soll mir hier was wollen? Ich kriege das hin und ich bin hier das Zentrum. Wenn man das tatsächlich dann auch umsetzen kann, ist es toll. Ist nicht so einfach. Weil das hat einfach wahnsinnig viel mit Übung zu tun. Das hat wahnsinnig viel mit Arbeit zu tun. Ne? Also auch Thomas Gottschalk hat ja, ich weiß gar nicht, warum wir Thomas Gottschalk jetzt so groß machen. Ja.
Toll. Nee, ist, also wir haben ihn jetzt in Anführungszeichen diese Haltung genommen und ich habe drauf gekommen. Und mich würde eben interessieren, als Michael eben gefragt hat, als wann hast du gemerkt, das war ja die Frage, dass ich kann das hier.
Ja, so, okay. Ich würde bis heute nicht behaupten, ich kann das. Also Thomas Gottschalk kannst du jetzt, oder Letterman, der für mich halt der Held war in meiner Jugend und auch ein Vorbild war immer, die kannst du irgendwo hinstellen und dann machen die das. Ich würde immer sehr schnell in so eine Selbstreflexion verfallen und drüber nachdenken, ist das jetzt richtig, wie ich das mache? Weißt du? Also diese absolute Sicherheit und Souveränität, dieses komplette bei sich sein, Das ist eine große Qualität, die man möglicherweise gar nicht trainieren kann.
Mhm. Das ist ganz lustig, weil bevor wir uns kennengelernt haben, ich glaube Jump Run war davor und ich bin großer NBA-Fan immer gewesen, also seit Michael Jordan, da bin ich echt nachts aufgestanden damals. Und ich fand dich immer so lässig und so, also wirklich nicht falsch verstehen, hingerotzt, klingt negativ. Ich meine es aber cool. Also ich habe immer, du stellst dich da hin und haust es runter. Mhm. Und das ist witzig zu hören.
Es war zum Entschuldigung.
Ja, du, so wie ich es jetzt verstehe, ist das, das wahrscheinlich eher auch so ein Schutzmechanismus ist, dass keiner merkt, dass dahinter ein gewisser Zweifel ist.
Genau so. Genau. Spannend. So. Also ich habe das natürlich vorbereitet, viel war dann doch improvisiert, weil im Sport kannst du halt nicht alles vorbereiten, weil ständig irgendwas passiert, was dann sämtliche Überlegungen über den Haufen schmeißt. Und das ist ja auch gut so und das ist ja auch der Spaß an der Sache. Deshalb lieben wir ja Sport, weil die Berechenbarkeit halt relativ gering ist, wird immer größer, leider. Alleine durch Geld und durch Daten eben auch. Aber das ist ja das Großartige am Sport. Und freut mich sehr, wenn du das als lässig empfandest, weil das ist eigentlich das, was ich anstrebe. Lässigkeit.
Ja, wirklich. Super.
Ja, ein geiles Ziel.
Wir sind ja heute zusammengekommen, vor allen Dingen auch, weil du dich einem neuen Thema gewidmet hast. Aber bevor wir dahin jumpen, würde ich gerne nochmal jetzt, wir haben jetzt hier jemanden sitzen, der seit 1989 für mich wahrgenommen, seit es Privatfernsehen gibt, Fernsehen macht in unterschiedlicher Intensität. Was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen, die in den letzten 30 Jahren da, 30 plus Jahren stattgefunden haben? Und wo siehst du Fernsehen mittelfristig?
Also Fragmentierung ist das große Stichwort, glaube ich. Mhm. Also als ich anfing, mich mit Fernsehen zu beschäftigen, gab es halt diese berühmten drei Sender. Ich bin noch zu White Noise und Rauschen aufgewacht. Ich kann das Testbild jederzeit nachzeichnen. all sowas. Wir haben halt einen Fernseher angemacht und haben Fernsehen geguckt, weil wir Fernsehen gucken wollten. Und da lief dann halt was. Und wenn das Jugoslavia Dobardan war, Samstagnachmittag, dann habe ich Jugoslavia Dobardan gesehen. Das gab es damals ja Programme für Gastarbeiter. Das war großartig. Da gab es Hola España, glaube ich, und Jugoslavia Dobardan. Habe ich mir dann angeguckt, weil ich Fernsehen gucken wollte. Mhm. So, mittlerweile gibt es natürlich das ganz normale Farbfernsehen immer noch und dann eben 1000 Streaming-Möglichkeiten. Also das Fernsehen mittelfristig wird sehr schwer haben. Die Öffentlich-Rechtlichen werden eine starke Legitimierung brauchen, warum sie so viel Geld und so viel Ressourcen verbrauchen. Die Diskussion wird irgendwann aufkommen, wenn sie nicht schon da ist. Ich weiß, sie ist, glaube ich, da. Aber das wird nochmal eng. Und Menschen werden immer Bewegtbild sehen wollen. Hm. Wir sind Augentiere. Wir wollen was vor den Kopf kriegen. Hm. Und die Möglichkeiten, die es da gibt, die sind einfach so vielfältig geworden und auch so, so variantenreich. Ne? Ich bin mal gespannt, was KI ist ja für euch immer ein großes Thema hier. Welche Möglichkeiten es für die eigene Bildgestaltung dann noch gibt. Also was wir selber herstellen können, was wir selber machen können, wie wir selber Bilder beeinflussen, zu Videos dann möglicherweise sogar verarbeiten können. Da wird in den nächsten paar Jahren Unglaubliches passieren, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann. Ihr beiden Fachleute sicher eher. Aber da wird enorm viel passieren. Mhm. Und deshalb wird es das Fernsehen schwer haben. Das lineare Fernsehen in jedem Fall. Außer Sport und wenn Flugzeuge in große Häuser fliegen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Wo ich immer wieder erstaunt bin, wie lange die Änderungsprozesse sind. Ne? Also alles, was wir jetzt sagen, ist, wenn die Folge wahrscheinlich gesendet wird, schon wieder veraltet. Also was an Bildern. Also das ist, also ich habe Video Engines jetzt angeschaut über die, über die Osterferien. Da kann eine Person komplett Animationsfilm gestalten, so, wo du einfach sagst, boah, krass. Ja. Und dann ist immer der erste Blick und dann fallen die Jobs weg. Und das ist der Unterschied zwischen, wenn Menschen über etwas lesen, haben sie immer wirklich große Angst, große Sorge. Mhm. Und sobald man dann etwas probiert, wir haben das dann hier auch gemacht, dann entwickelt man ja eher so eine Neugier und sagt, lass mal das machen, lass mal so ausprobieren, lass mal das damit machen. Und dann beginnen ja diese Ideen. Mhm. Und das wäre jetzt ein bisschen auch meine Frage, wie du dich durch dein Leben getastet hast, weil du auch sagtest, Spannung. Ist ein Teil davon, zu sagen, ich mache jetzt was, das macht mir eigentlich ein bisschen Angst oder ich kann es eigentlich nicht, aber ich mache es dann doch.
Neugier ist ein ganz zentraler Begriff dafür, ne? Der ja auch in dem Buch eine Rolle spielt, als ein Angang, um sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Mhm. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Neugierig zu sein ist eine Grundvoraussetzung für Entwicklung, für Lernen, für Fortschritt. Wir müssen neugierig sein, sonst würden wir immer noch auf dem Baum hocken oder immer noch in dem gleichen Tal hängen, wenn nicht einer mal gesagt hätte, ich gehe mal los und guck mal, ob sie nebenan im anderen Tal Wacholder-Schnaps haben. Guck ich mal. Ne? Also wenn wir da verharren würden, wo wir sind und nicht neugierig auf anderes wären, dann würden wir nicht weiterkommen. Und das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Impuls, der in Schulen auch vermittelt werden muss. Seid neugierig, probiert was aus, seht mal zu, wohin es euch treibt.
Das heißt, bei Konflikten für dich ist ein Teil davon die Neugier, für dann, weil du hattest es eben im Nebensatz gesagt.
Ja, also ich habe ja in dem Buch, das heißt ja, ihr könnt mich mal gerne haben. Mhm. Und dieses gerne ist ja unterpunktet.
Für verschiedene Punkte.
Genau, und wie der Fachwart sich schon vorstellen kann, ist halt gerne eine Methode, ein Akronym, habe ich jetzt gelernt schon vor einiger Zeit. Und ist halt eine Abkürzung für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. Das sind die fünf Schritte, die ich da eben vorschlage als Wegweiser, wie wir Konflikte klein halten können, präventiv klein halten können oder aber eben, wenn sie da sind, auch zu einer Lösung führen können, wenn wir uns gerne mit Konflikten beschäftigen.
Du hast, lass uns mal jetzt ruhig vorne beim Buch anfangen. Und bevor ich den Satz, der mich am meisten umgehauen hat, vorlese, würde ich gerne die Vorgeschichte. Wie bist du auf die Idee gekommen, Mediator zu werden? Und dann auch noch ein Buch zu schreiben.
Ich hole weit aus, aber es geht dann wahnsinnig schnell. 1985 kam eine Freundin von mir aus den USA wieder. Die ist mittlerweile Soziologieprofessorin und die hat da ein Jahr studiert, dann sich mit Mediation beschäftigt und kam hier wieder her und erzählte von Mediation. Und ich fand das super interessant, weil man ja nicht immer gleich zum Gericht laufen muss. In den USA ist auch das ein ganz wesentlicher Impuls gewesen, Mediation groß werden zu lassen, größer werden zu lassen, weil viele Leute sich einfach einen Rechtsanwalt nicht leisten können, weil bestimmte Zusammenhänge geklärt werden müssen, ohne dass man nun wahnsinnig kämpft und auf sein Recht pocht, sondern eben guckt, na, können wir uns irgendwie einigen? Gibt es einen Kompromiss? Gibt es einen Konsens? Und damit kam sie an, das interessierte mich unheimlich. Dann aber leider kam das Radio dazwischen oder vielleicht auch Gott sei Dank. Ich konnte 80 Mark in der Stunde verdienen.
Da dachte das ich, war viel, damals richtig viel Geld.
Das war brutal viel. Ja, du musst immer sehen, also wir hatten dann zwar 80 Mark die Stunde, aber ich musste ja mein Programm selber machen. Ich musste ja Platten kaufen. Ich bin ja selber mit einer, jetzt der Onkel erzählt vom Krieg. Achtung, holt die Kinder. Ich bin noch mit einer großen Tasche mit 60 LPs in den Sender gelaufen.
Und selber aufgelegt.
Und habe selber aufgelegt und habe die auch selber ausgesucht. Das war bis 20 Uhr, machte die Musikredaktion das Programm. Ab 20 Uhr kamen dann solche Hansel wie ich und haben halt ihr Programm gemacht.
So, hier, Yannick, der eben eingeschaltet hat, der macht regelmäßig einmal im Monat noch eine Sendung, eine Radiosendung.
Ja, top.
Ja, wo? Mit Platte.
Ja, ja, wo macht er das? Tide?
Tide, ich meine bei Tide,
ja. Ah ja, ja, toll. Macht mir,
du, wir haben noch, also wirklich, ist Tide offener Kanal, sowas offener Kanal?
Ja, ja, genau. Geil. Du, wir saßen noch, also wirklich so klassisch wie dieses Donald Fagen-Album. So saßen wir mit Kippe und Bierchen, saßen wir nachts um zwei da Und haben Platten aufgelegt.
Geil.
Ne? Ich habe dann irgendwann auch gesagt, mein Name ist Lou Richter und ich lege Platten für Sie auf. Und so war das. Ne? Mhm. Aber, und dafür gab es aber 80 Mark. Mhm. Musste es hinterher dann noch eine GEMA-Liste schreiben und so. Ne? Also musste jeder Titel musste angegeben werden und so. Mhm. Egal wie, aber das war natürlich toll. Genau.
Und sonst wärst du da schon Mediator geworden, um jetzt wieder an den Punkt zu kommen.
Das weiß ich nicht. Ich habe ja Völkerkunde studiert.
Ja, ja.
Und die, die Ambition war ja eigentlich, ich reise um die Welt und mache Filme über andere Leute und stelle dann fest oder zeige, dass wir doch im Grunde genommen alle gleich sind.
So. Okay.
Ne? Das war also, oder dass es viel mehr Verbindendes und viel mehr Gleiches gibt als Trennendes und Unterschiedliches. Das war die Ambition, weshalb ich Völkerkunde studiert habe. Weil eigentlich wollte ich Filme machen, war aber zu blöd und zu faul.
Gut, also zurück. Das war der Anschluss, aber überhaupt nicht mit dem Thema Mediation zu beschäftigen. Das hatte ich dann wahrscheinlich irgendwie immer begleitet.
Fand ich immer spannend. Fand ich immer spannend. Und dann las ich irgendwann ein Interview von einem Ski-Bundestrainer, kann aber auch ein Biathlon-Bundestrainer, also irgendein Bundestrainer. Und der sagte, seine Mediationsausbildung hätte ihm doch sehr geholfen im Umgang mit seinen Athletinnen. Und dachte mir, ach guck mal, Mediation, richtig, richtig, richtig. Zu dem Zeitpunkt platzte gerade so eine Fernsehidee, die in der Mache und in der Diskussion war, sich nicht realisieren ließ, war ich schlecht gelaunt. Und da dachte ich mir, jetzt guckst du mal, was ist mit dieser Mediation los. Dann stellte ich fest, man kann innerhalb eines Jahres mit Wochenendseminar, ein bisschen Hausarbeit, kann man Mediator werden. Und dann dachte ich mir, es ist soweit, jetzt wird es Zeit, was Sinnvolles, was Vernünftiges zu machen nach all den Jahren. Werd doch nochmal, weil ich war ja, bin ja tatsächlich Abiturient mit Führerschein. Mehr ist es nicht. Und jetzt bin ich auch noch Mediator.
Ne? Geil. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Und vom Mediator zum Buch war dann nur noch ein kleiner Schritt.
Nee, dann war ja leider Corona, kam ja dann irgendwann auf. Ne? Und
da war doch was.
Da war noch was. Ja. Und deshalb mag ich das so gerne, dass ihr diesen Ansatz habt, wir kommen zusammen.
Ja.
Also wir sitzen zusammen da, weil Mediation geht natürlich theoretisch auch online. Glaube ich, schwierig, machen viele, die können das auch. Für mich wäre es schwer. Also ich möchte mit Leuten zusammensitzen, ich möchte in die Augen gucken können, ich möchte Ausdrücke sehen. Ne, ich bin ja in den 60ern, 70ern groß geworden. Vibration ist für mich noch ein Wort. Ne? Obwohl, meine Tochter sagt jetzt auch, waren coole Vibes.
Ja, das kann ich sagen.
Also, ja.
Geht heute absolut durch.
Geht
und,
wieder.
Und wir vor Ort, ich bin da immer ein riesen Fan von. Wir haben gerade heute darüber gesprochen, dass es einen Unterschied macht, ob wir hier zusammensitzen oder ganz klar. Also ganz klar, es sind andere Vibes.
Ja, genau.
Ja.
Und deshalb, gerade eine Mediation braucht Vibes, glaube ich. Ging aber jetzt dann nicht so richtig. Ne? Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du mal, ob dir genug einfällt, um ein Buch zu schreiben. Und dann ist mir ausreichend eingefallen und das ist dann eben dabei rausgekommen. Das ist die Vorgeschichte.
Ja. Der Satz, wo ich wirklich kurz einmal durchatmen musste, Konflikte sind der fundamentale Anstoß für Veränderungen.
Mhm.
Und noch einiges mehr. Erzähl uns mal ein bisschen was vom Sex des Konflikts.
guck nach Hollywood. Jeder Film, jede Drehbuchschule sagt den Leuten, wenn ihr was schreiben wollt, wenn ihr Geschichten erfinden wollt, gibt es genau drei Sachen, die von Bedeutung sind. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Es geht nicht ohne Konflikt. Alles, was interessant ist, alles, was sich entwickelt, alles, was nach vorne geht, hat als Basis einen Konflikt. Es geht gar nicht ohne Konflikt. Das ist so, und das ist der wesentliche Impetus dieses Buches auch gewesen, klarzumachen, Konflikte sind keine negative Ausnahmesituation. Konflikte sind normal, sind alltäglich und sind nützlich, wenn wir vernünftig mit ihnen umgehen. Was ist vernünftig? Ja, muss man dann rausfinden. Ne? Das Leben ist Verhandlungssache und da müssen wir dann drüber verhandeln. Ja. Aber ohne Konflikte geht es nicht.
Einer der Gründe, warum ich so wahnsinnig drauf aus war, mit dir hier zu reden, war, dass bis vor einigen Jahren für das Thema Konflikt bei mir zu meinen absoluten Blindspots zählt, ne? Also zählte. Ich bin jetzt auf einem Niveau eines 7-8-Jährigen, wachse weiter, lerne weiter, aber als ich vor 6-7 Jahren das erste Mal mir den Satz aufgeschrieben habe, Michael, dein Konfliktmanagement ist die Hochzeit der sehr schlechten Konfliktstrategien deiner Mutter mit der deines Vaters und du hast dir jeweils die Worst Things deiner beiden Eltern zu deiner eigenen Fluchtstrategie zusammengebaut. Ne? Die besteht bei mir aus, du nennst sie auch als drei Strategien, aber nicht die besten. Fight, Flight, Freeze. Also ich, genau. ich entweder brülle ich. Zum Glück ist das das Seltenste. Mhm. Christoph hat es leider schon erlebt, aber es ist das Seltenste, was ich mache. Ich halte die Fresse, ja. also schluck's runter oder renn weg. So, ja. Das sind meine drei okay. Go-To-Strategien. Natürlich richtig kacke alle sind. Deswegen hast du mich sofort erwischt. Woher kommt das, dass ich nicht allein auf der Welt bin, dass so viele Menschen damit nicht umgehen können? Warum ist das so?
Relativ einfach. Konflikte haben immer was zu tun mit unangenehmen Gefühlen. Mhm. Unangenehme Gefühle weisen immer auf unbefriedigte Bedürfnisse zurück. Damit sich auseinanderzusetzen, ist unangenehm für viele. Also was heißt für viele? Für fast alle.
Ja.
Man muss dann sagen, Entschuldigung, da stört mich was. Ich sag dir auch, was mich stört. Was meinst du dazu? Mhm. Und das sieht nach Schwäche aus, das sieht nach Weichei aus und so. Ist natürlich totaler Unsinn. Ne? Also das ist Stärke. Es ist gut zu sagen, mir fehlt jetzt gerade was und ich sage dir, was das ist. Wo ist das Problem?
Ja.
Ne? Also, nebenbei diese drei Strategien, die bearbeiten wir mit dem Stammhirn. Die sind ja uralt. Die sind 250, 300 Millionen Jahre alt. Kann jede Rotbauchunke. Ne? Das Silberfischchen kann sogar freeze. Müssen wir machen. Ich habe letztlich wieder ein Silberfischchen getroffen und dann packst du mit dem Finger kurz hinter das Silberfischchen und dann rennst weg. Und das rennt aber nicht lange weg. Muss man darauf achten. Es bleibt irgendwann stehen und denkt sich, komm, ist egal, weil offensichtlich, wenn er mich fertig machen will, dann soll er es machen.
Mach ich, tue ich mal auf tot.
Und freeze.
Ich spiel mal tot.
Ja, kann ja sein, ja. Ne, dass er mich übersieht. Also Silberfischchen kann freeze. Und wir sollten uns Mühe geben, dass wir da andere Lösungen finden. Und du bist natürlich, Michael, wenn ich dir das sagen darf, du bist als Chef groß geworden. Du musstest in bestimmten Situationen dich auch gar nicht auseinandersetzen. Du hast Anordnungen gegeben. Du hast gesagt, wie es geht. Und ich glaube, das ist, also wenn du jetzt sagst, du lernst und bist auf dem Stand vom Siebenjährigen, stimmt das natürlich nicht. Weil die Siebenjährigen zum Beispiel, die vertragen sich ruckzuck, muss man darauf achten, Kindergartenkinder, ganz schnell, Riesenstreit, hassen sich, aber Sekunden später vertragen sie sich, weil ihnen einfach eine gute Laune und eine gute Stimmung und eine Harmonie viel wichtiger ist als Ego oder Stolz, wo wir immer dran hängen.
Ja.
Wir sind ja dann, weiß, das lasse ich mir nicht gefallen und so, ne?
Und genau
das machen Kinder nicht.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein Werbeblocker in eigener Sache. Und ich freue mich sehr, denn bei Blackboard beschäftigen wir uns schon sehr lange mit der Frage, wie können wir Technologie so einsetzen, dass sie Menschen produktiv macht. Und eine dieser Technologien, auf die wir schon fast 7 Jahre schauen, so ein bisschen mit Vorbereitung, was kommt, ist KI. In den letzten Monaten ist das durch die Decke gegangen. Mit ChatGPT und Co. stellt da keiner mehr die Frage. Die Frage, die aber bleibt, ist, was tun wir als Unternehmen? Wie implementieren wir das für uns im Alltag? Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir Merantix gewinnen konnten, konkret Merantix Momentum. Das ist die Leading-Plattform für AI-Investments. Also Merantix und Merantix Momentum ist das Unternehmen, was dabei hilft, das auch in Unternehmen zu bringen. Und mit Merantix Momentum machen wir zusammen mit Blackboard und eben genau den Erfahrungen, die wir bei Blackboard haben, zur Frage, was muss man tun, wie wird es konkret in die Operations überführt, was müssen Mitarbeiter lernen, was heißt es aber auch von Seiten des Geschäftsmodells, das kommt wiederum von Merantix Momentum rein, das erarbeiten wir mit euch zusammen an einem Tag. Am 4. Juli machen wir den AI Experience Day. Das ist nicht einfach nur Berieselung, sondern wirklich ein Tag, wo es ins Eingemachte geht. Das ist der AI Experience Day am 4. Juli. Blackboard und Merantix Momentum gemeinsam bei uns im Büro im House of New Work. Kennt ihr schon von den Veranstaltungen? Meldet euch jetzt an. Ihr findet alle Informationen auf der Seite houseofnewwork.com/events. Scrollt runter zum AI Experience Day und meldet euch an, ich werde auch dabei sein und wir gehen ins Eingemachte. Das ist wirklich ein Tag mit Expertinnen und Experten. Das ist wirklich was direkt zu mitnehmen, implementieren im Unternehmen und sehr viel schneller als einen Workshop aufzusetzen, lange zu warten, lange zu trainieren. Da bekommt ihr alles in Druckbetankung, ihr habt die Leute vor Ort und findet andere Unternehmen, die dabei sein werden, um zu schauen, wie gehen wir genau mit diesem Thema um. Jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Genau dieser Satz, du hast es gerade gesagt, das darfst du dir nicht gefallen lassen.
Ja.
Es ist so schwer, diesen Einfluss, der ja dann on top noch auf Konflikten kommt. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die sind dann an der Seitenlinie mit dabei. Hast du ja was. Und bei mir ist eher so, ich habe manchmal so Punkte, also ich habe natürlich immer recht und so, also ganz, ganz schlimme Sachen. So. Ja.
Ich streite nicht, ich erkläre nur, ja, warum ich recht habe.
Genau so, genau so. Ja. Und dann aber von der Seitenlinie auch immer noch, das darfst du nicht bieten lassen, das darfst du nicht gefallen, ja, lassen. So. Und was ich hier gerade sehe auf einer Seite, ganz wunderbar, mhm, das ist mein Lieblingsbild gerade, mhm, Mann und Frau stehen sich gegenüber, es liegt eine...
Eine 9
oder eine 6 auf dem Boden. Der eine guckt halt drauf, sieht die aus der Perspektive die 6 und der andere, mhm, aus der anderen Perspektive die 9. Und da hast du hier ein schönes Zitat von Marcus Aurelius. Mhm. Love it. Viele Bücher von ihm gelesen.
Ja.
Und hier den ein paar Mal schon gelesen. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Wenn
so
jetzt
ist es.
So eine Perspektive und so eine Meinung zu komplexen Narrativen werden, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ja den Experten hier. Also, das Narrativ des Westens, die USA, unser Narrativ, wir gehören irgendwie mit dazu. Und dann haben wir das Narrativ China, Osten und so weiter, deren Story. Mhm. Und jetzt hast du zwei solche Narrative, 6 und 9. Mhm. Beide leben auf dem selben Planeten, aber haben einen sehr unlöslichen Konflikt.
Das ist, der darf nicht unlöslich bleiben. Also ich kann ihn nicht lösen und auch eine Armada von Mediatorinnen wird es nicht schaffen, das zu lösen. Aber wir müssen es lösen, weil es ist nun mal nur dieser eine Kackplanet. Ne, wir haben keinen Kofferraum, wir können nicht flüchten von hier. Es gibt keine Chance. Und kämpfen ist auch blöd, weil Atommächte, ne, wird unangenehm. Also totstellen geht aber auch nicht, ne, weil dann irgendwie ein Wirtschaftssystem das andere fertig machen wird. Also wir müssen Kompromisse finden. Mhm. In der Politik geht es, glaube ich, nur über Kompromisse. Mhm. Man wird nicht den Konsens finden. Ich darf kurz erklären, warum ich lache, weil die beiden Herren sich gegenseitig gerade Blicke zuwerfen mit dem Hinweis auf, ich habe eine Riesenidee. Nee. ich hab eine Riesenidee.
Das war anders, aber erklären wir gleich.
Genau. Also wir werden Kompromisse finden müssen, weil wir ansonsten gerade angesichts von Pandemien, Klimakatastrophen, auch KI zum Beispiel, werden wir irgendwas hinkriegen müssen, sonst geht's in eine Grütze.
Ich hatte eine Anschlussfrage, deswegen ein Zeichen gegeben. Wir weisen uns darauf hin, wenn wir Gedanken haben.
Damit wir uns nicht über den Mund reden.
Genau.
Darum geht's.
Entschuldigung.
Na, ist gut.
Diese Kraft der Narrative, also der Geschichte, da würde mich jetzt interessieren, wie Lou, der mal Dokumentarfilmer werden wollte, mit welchem Dokumentarfilm er da losgelegt hätte, um jetzt zu beschreiben, wir sind doch eigentlich alle eins.
Also meine Magisterarbeit übrigens wäre gewesen, das Vereinswesen auf Tonga. Hauptsächlich, weil ich so gerne nach Tonga gefahren wäre. Ich hatte mal was mit meiner Tonganisch-Lehrerin. Also ich habe ein halbes Jahr Tonganisch gelernt, aber nur wegen der Lehrerin.
Ist nicht dein Ernst?
Ja. Tolle Sprache, die hat nämlich Tonganisch, hat den großen, großen Vorteil, dass man da die Verben nicht konjugiert. Das heißt, du hast einfach so einen Tensmarker, der sagt dann halt, in welcher Zeit du bist. Ne? Und das macht es wahnsinnig einfach. Die haben immer nur ein Imperativ und alles andere regelst du mit so einem Tensmarker. Redest du von früher, von der Zukunft oder so. Das ist ganz toll. Und dann gibt es halt 5 Worte, die Zeiten beschreiben. Naja.
Also das Vereinswesen auf Tonga.
Das Vereinswesen auf Tonga wäre meine Magisterarbeit gewesen. Und darüber hätte ich auch gerne einen Film gemacht, weil die Tonganer natürlich wahnsinnig lustige Leute sind, die uns für harmlose, lächerliche Heringe halten, also so dünn wie wir sind, selbst wenn wir ein bisschen dicker sind, sind wir für die einfach unterernährt. Die hauen richtig rein, sind ja auch exzellente Rugby-Spieler übrigens. Ne? Fidschi, Samoa, Tonga können sehr gut Rugby spielen. Und diese Narrative, von denen du gesprochen hast, ja, die müssen einfach zusammen ins Verhältnis gesetzt werden. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, sonst wird es wahnsinnig eng. Kampf ist keine Option. Ne? Also es gibt ja die 5 klassischen, die ich in dem Buch da auch beschreibe, die 5 klassischen fundamentalen Verhaltensweisen im Konflikt sind halt Flucht, Kampf, Totstellen, Stammhirn, Rotbauchunke, Reptilienhirn und dann eben die beiden menschlichen Varianten, die wir anstreben müssen und mit denen wir zu besseren Ergebnissen kommen können, zu zufriedenstellenderen Ergebnissen, ist eben der Kompromiss oder im Optimalfall die Krone der Kooperation, der Konsens. Das ist das, was wir anstreben müssen. Und wenn wir das nicht geregelt kriegen, wird es wirklich kompliziert.
Ja. Ich will nochmal aus meinem eigenen Weg ein Bild, was mir geholfen hat, Konflikt als was Positives zu sehen. Da geht es eben um die Gefühle. Du hast vorhin ja schon, wie ein Geschulter es nur machen kann. Es gibt nicht schlechte und gute Gefühle, sondern es gibt angenehme und unangenehme Gefühle. Und unter den Grundgefühlen des Menschen gibt es nur ein angenehmes, das ist die Freude. Und vier unangenehme, das ist die Angst, die Wut, die Trauer und Ekel. Das gilt so als die fünf Grundgefühle.
Ja, ich kenne sieben eigentlich, kenne ich noch. Überraschung ist noch eins. Schön. Und es gibt sogar Leute, die sagen...
Okay. Scham vielleicht noch? Oder?
Nee, es gibt noch Leute, die sagen, Liebe wäre auch ein Grundgefühl.
Ich glaube, Liebe ist ein Tu-Wort, aber egal.
Ja.
Aber nehmen wir mal... Jetzt, weil es geht ja nur um ein Wort und das ist das Wort Wut.
Ja. So,
Wut habe ich immer als was Unangenehmes empfunden. Heute habe ich verstanden, auch durch gute therapeutische Hilfe, dass Wut das Gefühl ist, was Grenze zeigt.
Mhm.
Ne? Bis hierhin und nicht weiter.
Mhm.
Und wenn man das so sieht, dass man also sagt, okay, ich habe gerade die Grenze eines Menschen verletzt, kann man sofort sagen, okay, sorry, ich habe gerade gemerkt, wir sind hier betreten in Territorium, wo du dich unwohl fühlst. Kannst du mir kurz erklären, warum?
Mhm.
Bist du sofort im Deeskalations- bzw. Konfliktlösungsmodus. Und deswegen Wut als Grenzen setzen zu akzeptieren, zu sehen und auch dann eben angemessene Wut, nämlich so wie du es vorhin beschrieben hast, nicht dieses Rumbrüllen, sondern eben zu sagen, hey, das geht gerade überhaupt nicht. Das war für mich so der Schlüssel zu sagen, okay, das ist eigentlich ein geiles Gefühl, wenn man das richtig zulässt.
Du, jedes Gefühl hat seine komplette Berechtigung.
Ja.
Sonst gäbe es es nicht. Das hat seine Berechtigung in der Evolution. Das hat über Jahrmillionen irgendeinen Vorteil gehabt. Sonst gäbe es das nicht mehr. Das hätten wir ausgelöscht. Deshalb ist das alles so wichtig. Auch diese anderen drei Konfliktverhalten, die wir halt im Stammhirn mit uns rumschleppen, die haben ja alle temporär und in bestimmten Situationen ihren Wert, ihren Sinn.
Du gehst
manchmal,
ja so weit.
Manchmal muss man flüchten.
Ja.
Manchmal muss man eine Situation verlassen, weil sie unerträglich ist und weil die Person, mit der man da was zu tun hat, man muss weg. Manchmal muss man kündigen, manchmal muss man sich scheiden lassen. Manchmal muss man kämpfen, weil man eine Idee hat, die einem so wichtig ist, dass man auf gar keinen Fall sich überrumpeln lassen will, sondern dass man den Wunsch hat, sich durchzusetzen.
Mhm.
Und manchmal muss man auch die Schnauze halten, so wie ich jetzt.
Und also was mir gerade durch den Kopf geht, ist die Kraft. Also ich neige manchmal dazu, beispielsweise zu sagen, so, okay, wir müssen einen Kompromiss finden, wir müssen eine Lösung finden und gebe sehr viel Energie da rein, das dann zu versuchen. Vielleicht auch ein bisschen aus sehr stark übertriebenem Harmoniebedürfnis. Vielleicht für die Siebenjährigen in der Kita, wo ich sage, Mensch, in der Schule, die sagen, okay, ist wieder gut. Und dann habe ich mich gerade gefragt, Marcus Aurelius war ein römischer Kaiser.
Mhm.
Die waren eigentlich im Dauerfeldzug.
Mhm.
Es gibt Länder, die haben einen anderen Zugang zum Thema Kämpfen. Dazu zählen durchaus zwei Supermächte, die da ein bisschen so gerade am Zündeln sind. Haben wir über die Jahrhunderte oder wie hat sich dieser Zugang zu diesen fünf Wegen geändert? Weil du sagtest, im Nebensatz kämpfen ist keine Lösung oder keine gute Lösung, aber das war in der Vergangenheit häufig the way to go.
Das war
und in
das
der Natur
unter Staaten, in der Natur sowieso. Also weil es gibt halt keine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Bär und Lachs. Ne? Also die können versuchen, miteinander zu reden, wird nichts werden. Der Bär will den Lachs fressen, der Lachs will abhauen. So, geht nicht anders. Aber wir sind doch weiter. Wir sind doch Menschen. Wir müssen es doch hinkriegen, dass wir unsere Kommunikationskanäle, die wir zur Verfügung haben, so nutzen, dass wir nicht auf diese uralten Sachen zurück... Also die drei Verhaltensweisen, auch wenn die ihre Berechtigung haben in bestimmten Situationen, sind halt so modern wie Saurierhufschmied. Also das ist Quark, wir brauchen das nicht. Wir sollten gucken, dass wir Kompromisse finden. Das ist anstrengend. Konsens zu finden ist super anstrengend in vielen Situationen, aber wir müssen es versuchen. Und wenn wir es nicht versuchen, werden wir scheitern.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch eh mal anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder, 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Ich halte jetzt mir, wir sind jetzt der Podcast mit den Bildern. Vielleicht machst du mal ein Foto von mir, Christoph. Ich mag sehr die Abbildung, wo du das Feld aufzeichnest, Konfliktverhalten. Und zwar mit der X- und Y-Achse. Und du hast geschrieben im Buch, du musst es googeln.
Keine Ahnung, welches weißt du es noch? Weißt,
ja, Y genau oben, X nach rechts.
Ah, okay.
Ich hatte Mathe-Leistungskurs, aber auch nur fünf Punkte. Ja. Also Interesse an der Beziehung, niedrig hoch.
Ja.
Interesse am Ergebnis, niedrig hoch. Und was du eben beschrieben hast, Bär und Lachs, Interesse am Ergebnis. Bär möchte Lachs fressen, hat überhaupt kein Interesse an einer tiefergehenden Beziehung.
Null.
Lachs möchte nicht gefressen werden, hat auch ein Interesse am Ergebnis. Lachs wählt die Strategie Flucht, Bär wählt die Strategie Kampf, als Kampf. So, und ich finde das ein super schönes Thema, um das zu erklären. Genau.
Du kannst halt an dieser XY-Achse Interesse am Ergebnis, Interesse an der Person, kannst du halt schön einordnen, wie die unterschiedlichen Konfliktverhalten gelagert sind. Also es ist halt so, dass wir als Krone der Kooperation den Konsens
der
anstreben
ist eben oben,
sollten.
Ne? Interesse am Ergebnis und Interesse an der Person.
Genau.
Und das ist ja eigentlich im menschlichen Miteinander fast immer, also zumindest im Büro, im Arbeitsleben, in der Beziehung ist das was
wir alle
wollen.
Win-win. Ja. Das ist Win-win. Mhm. Ganz oft lebt man natürlich auch gut mit Kompromissen. Also wir müssen tolerant sein in Beziehung zu bestimmten Themen. Ohne Toleranz geht's nicht. Und Toleranz ist die Königsdisziplin des Totstellens. Das ist das Beste, was wir in Sachen Totstellen hinkriegen können. Gerhard Polt hat irgendwann mal gesagt, wenn im Mittelalter jemand gefoltert wurde, ja, und der hat das gut ausgehalten, ja, da war der tolerant. Ja, und das... aushalten, ertragen, das ist Toleranz. Wir müssen Sachen auch mal einfach hinnehmen. Mhm. Meine Frau hält das gut aus, wenn ich meine Champions League-Abende mit Kumpels habe und da rumsaue. Dafür gehe ich ja aber auch am Wochenende mit ihr in den Wald, wenn mir bei 3 Grad der Regen direkt in die Fresse zischt. Ja. Und wir müssen Sachen ausschalten, sonst geht's nicht.
Ja. Also es ist für mich wirklich ein geiles Modell. Ich liebe es und werde es mir, glaube ich, über mein Bett hängen, weil es fängt ja schon zu Hause an. Genau. Ist gut.
Ja. Ja, es ist wir müssen Kompromisse und Konsens versuchen. Wir als Menschen sind ja insgesamt zu den Majestäten dieses Planeten geworden, weil wir angefangen haben zu kooperieren. Kooperation ist der Schlüssel.
Unterscheiden uns von den Tieren,
ist der Schlüssel für den menschlichen Erfolg. Viele Tiere kooperieren ja auch ganz toll. Ameisen,
Stimmt,
Wölfe, aber der wesentliche Unterschied ist, wir sind in der Lage, in großen Mengen, in Massen, koordiniert zu kooperieren. Also es ist ja koordinierte Massenkooperation, ist letztlich der Schlüssel zum menschlichen Erfolg. Mhm. Weil die Wölfe kooperieren super, aber...
Nur im Rudel, im Kleinen.
Kleines Rudel, ne? Und Ameisen kooperieren super, aber mit absoluter... Also der Algorithmus ist völlig klar bei denen. Mhm. Die können nicht auf den Gedanken kommen, warte mal, wir könnten es auch anders machen. Mhm. Die Kooperation ist festgeschrieben, da gibt es kein Lernen. Und wir können lernen. Unsere Kooperation ist jederzeit zu verändern.
Ich denke jetzt gerade an die, ich musste so rüberschmunzeln, über die Emotionsebene und Kooperation, Konsens und Aushalten. Bist am Anfang in einer Beziehung, es kann sein, 2 Firmen kommen zusammen, die lernen sich kennen, du bist irgendwo beim neuen Arbeitgeber, Honeymoon-Phase oder du bist in einer neuen Beziehung und erst zieht sie sich die Klamotten aus und schmeißt sie lasziv aufs Sofa und kommt rein, nimmt die Jacke und bist erstmal da, knutscht, alles super. Und dann irgendwann so 3 Jahre später macht ihr überall Haufen und lässt das überall alles liegen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also so zum Thema so aushalten. Also hier wieder Perspektive umdrehen und so. Ja, ja. Und ich komme jetzt gerade drauf, ist hier nicht nur die private Beziehung. Ich hatte mit mir mit dir eben über eine Doku gesprochen, American Factory. Spielt, nicht spielt, sondern ist eine Doku. Muss jetzt eben drauf kommen, über deinen Drang, eine Doku zu machen. Eine GM-Fabrik, die geschlossen wurde 2008 und dann von den Amerikanern geschlossen wurde und später 2012 oder 2013, glaube ich, wieder von Chinesen eröffnet wurde in den USA, in Ohio.
Ohio, oh Gott, ja.
Und die Doku, GM, General Motors.
GM, ja, ja, genau. Ja,
sorry.
Jack und dann, Welch. Nee, und dann, das war General Electric, ne? Jack
Welch. Der war GM, genau. Okay. Und dann
Nutri-Jack.
Kannst du in dieser Doku miterleben, wie diese Beziehungsebene von dieser Honeymoon-Phase, wir wollen das und oh, ist das aufregend und die machen das so und die machen das so, zu immer mehr Irritation führt und immer schwieriger wird und immer schwieriger wird.
Daimler-Chrysler, Musterbeispiel dafür. Na, da kommen die straighten, strikten, rigiden deutschen Jungs und versuchen den Amerikanern zu erklären, wie man ein Auto baut. Und so. Das war auch wahnsinnig schwer. Und da ist eben auch Mediation, glaube ich, zum Teil gescheitert, aber auch zum Teil nicht richtig eingesetzt worden. Weil man hätte da sehr viel verbessern können, indem man eben diese unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Arbeitsatmosphären, Arbeitsethik, aufeinander anpasst und zueinander spielen lässt. Und das ist versäumt worden damals.
Frage, an den der Völkerkunde studiert hat und das einen Blick auf das Thema hat und ich weiß es nicht leicht zu lösen, aber wir sind ja hier der Podcast für neue Arbeit.
Natürlich.
Es gibt so der Trends Podcast. Wie der. Wir sind der.
Gibt es überhaupt einen anderen?
Ja, ganz viele auch andere gute.
Die hat uns welche genannt und die Frage,
wir waren nicht dabei. Haben nicht zensiert. Ich habe mich nur beklagt, dass er uns nicht genannt hat.
Was?
Die dumme Sau.
Gibt's doch gar nicht.
So, nicht die KI beschimpfen. Du weißt nicht, wie die Roboter die Macht übernehmen, weißt du. Also,
nein, das war doch nur
Spaß. Frage. Okay, hier ist die Frage. Also, was? guck mal, jetzt Moment.
Wir haben Zeit, Christoph. Wir sind atmen alle einmal durch.
Warte. Ich wollte unbedingt wissen, warum. Wo war ich denn gerade?
Bei Dokumentarfilm.
Völkerkundler, Film, China-Fabrik.
Chinesen,
guck mal, jetzt bin
Ohio.
Ich selber über meine eigene Frage gestolpert.
Ja,
da macht ja nichts.
Aber gleich fällt es mir wieder ein.
Soll ich eine Zwischenfrage stellen?
Stell mal deine Frage. Ich muss einmal kurz rumgrübeln. Ich hatte was mich echt interessiert hat.
Sonst noch kleine Werbepause hier machen.
An der Stelle.
Ich weiß jetzt auch nicht, du. Also mit Ohio schon schwieriges Pflaster.
Du warst bei der GM Factory, die danach nicht eine chinesische Factory wurde. Ich habe ChatGPT beschimpft, das nehme ich jetzt sofort zurück, weil...
Ah, hier, ich habe es wieder, alles klar. Okay, Podcast neu. Also Great Resignation, großes Thema. Ne? Also Leute, die halt schnell aufgeben, schnell scheitern, schnell abgeben. Das ist momentan so ein Ding. So, ich mache einen Job nicht weiter, ich gehe raus, hast du ja auch gesagt. Und meine Frage war jetzt eben an den Völkerkundler zu sagen, okay, was kannst du lernen aus der Historie, weil es verschiedene Konfliktlösungsstrategien gab über die verschiedenen Zeiten, was jetzt eine geeignete Strategie wäre für eine Phase wie jetzt. Weil es ist schon so ein Gefühl... Es ist leichter, momentan zu sagen, komm, schmeiß es mal hin.
Ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass es einfach ist, hinzuschmeißen. Ne? Also irgendwann vor vielen, vielen Jahren wollte ich mich mal von meiner damaligen Freundin trennen und saß dann mit einem Kumpel zusammen, der sagte, wir schmeißen alle viel zu schnell weg. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein ne? Also ohne dass nun wirklich richtig was Gravierendes vorgefallen war, aber ich hatte irgendwie schlechte Laune und ich weiß nicht, ob das noch was bringt und so. Ne? Und ich glaube, es ist im Augenblick, geht es vielen Leuten einfach so gut, dass sie sagen können, ja, das gefällt mir nicht, ist mir wurscht, ich mache was anderes, ich suche wieder was Neues. Also durchbeißen, auch dann die Konflikte ansprechen, also zu einem Chef gehen und sagen, gefällt mir gerade nicht. Was können wir denn da machen? Ich möchte gerne anders gesehen, anders eingesetzt, anders gehört werden. Ich möchte gerne, ich habe Folgendes anzubieten. Was hältst du denn davon und so? Also einfach, und einfach ist das komplett falsche Wort an der Stelle, aber auf Leute, die an einer Veränderung beteiligt sein können, zuzugehen und die um was zu bitten. Also einfach, es gibt ja diese berühmte gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, ne, wo man eben eine Beobachtung hat, ein Gefühl damit benennt, dann ein Bedürfnis nennt und schließlich eine Bitte stellt.
Konkret Bitte stellt.
Genau. Das ist kompliziert Das ist auch in vielen Fällen überhaupt gar nicht umsetzbar.
Nicht praktikabel, aber es ist ein gutes,
gutes Modell. Ja. Ne? Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Leute nicht zu früh aufgeben. Also ne, wir haben von meinem Vater gesprochen gib niemals auf. Ich glaube, Leute geben zu früh auf, ohne dass sie die Möglichkeiten, die da sind, ausgeschöpft haben. Mhm. Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Das ist ein Klassiker.
Total. Ich habe hier auch noch wieder so einen Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist von einem Gast, den wir bald auch noch haben werden, der Otto Scharmer, der hat diese Theory U gemacht. Ja. Und der hat, glaube ich, mal geschrieben, gesagt, dass wenn wir in Konflikte gehen mit der Einstellung, wie geil wäre es, wenn eine Lösung rauskommt, die noch besser ist als meine.
Ja.
Allein mit der Einstellung, wenn mich jemand überzeugt, ist es doch viel cooler. Ja, wenn ich nur das durchsetze, was ich ohnehin schon weiß, kann ich nicht weiterkommen. Und ich finde das, wenn man das als, und wir hatten vorhin so ein Beispiel, ich will es kurz einmal erzählen. Wir haben jetzt irgendwie Geburtstag mit dem Podcast gehabt.
5000. Folge, stell dir das mal vor.
Toll. Da ging es dann irgendwie drum, dass wir, ich hatte irgendwie eine Idee, wie ich es gern machen wollte, dass wir ein paar Folgen mal so extra senden, so als Geschenk, und habe aber irgendwie gespürt bei Christoph, weil der jetzt kommt jetzt Babyzeit auf ihn zu und hat weniger Zeit. Und ich habe gesagt, jetzt halt mal die Fresse, traut mal, lass ihn mal reden.
Ja.
Und da kam dann eine Idee und ich sagte, geil, das ist die beste Idee. So machen wir es. Müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, was es ist. Aber
das ist ein guter, total gut, was du sagst.
Und das ist ja letztlich, Entschuldigung.
Nee, mir fällt das gerade spontan auf, denn sonst ist es ja manchmal so, man geht so rein und will gewinnen.
Man will gewinnen.
Genau. Und hier kommt der Überraschungsmoment, du hast völlig recht, zu sagen so, noch gar nicht dran gedacht.
Ja.
Aber da hat das Ego beiseite.
Was könnten wir noch machen? Genau, es geht nicht es geht nicht um meine Lösung, es geht um unsere Lösung, und dein Beitrag könnte eventuell auf ein ganz neues Niveau heben. Ja. Weißt du, also was du gerade gesagt hast.
Ja.
Ich habe eine Idee, du warst aber schlau genug, zurückzustecken und nicht zu sagen, so machen wir's, sondern du hast deine Idee genannt, dann ist dein on top da drauf gekommen und das ist zu einem Konsens geworden, der für euch beide ja Win-Win ist und der eine neue Idee dann entstehen lässt. Und genau das ist der Top-Weg im Konsens.
Und ich kann das noch genau erinnern. Also wir saßen da und ich habe dann so gesagt, und Christa, ich will dich überhaupt hier nicht überfahren, lass uns ganz offen drüber reden. Und ich merkte so richtig, wie so bei dir auch so total Entspannung, und dann du dann so typisch, der Christoph nimmt da so seine Hände so in den Kopf, denkt so nach und sagt, wie wäre denn das? Und das sagt, genau.
Ja.
Das ist jetzt ein super einfaches Beispiel.
Ja.
Das ist in komplexen Verhandlungen sicherlich anders.
Da wird es komplizierter.
Aber ich glaube, das Grundprinzip ist dieses offen zu sein, es könnte was geben, wo beide happy und als Gewinner Win-Win aus dem Saal gehen.
Und da sind wir eben wieder bei der Neugierde.
Ja.
Also hör dir mal an, was der andere vielleicht noch beizutragen hat. Kompromiss ist ja immer so ein Flickenteppich aus Einzelinteressen, die irgendwie zusammengeklöppelt werden. Kompromiss heißt am Ende ganz oft, alle sind gleichermaßen unglücklich. Manchmal geht es nicht anders. Das ist, in der Politik ist das schon top. Top, wenn wir einen Kompromiss hinkriegen. Ich kann mir nicht ausmalen, wie gerade ein Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland aussehen soll. Das wird wahnsinnig schwierig. Aber auch da muss es einen Kompromiss geben. Und das wird nur mit weggeben funktionieren können. Aber beim Konsens ist es natürlich so, dass wir gemeinsam eine neue Lösung finden, die Ideen von beiden Seiten, von mehreren Seiten zusammenführt, um dann eben ein neues Modell, das die Bedürfnisse und Interessen von allen Beteiligten widerspiegelt, entstehen lässt. War das jetzt grammatikalisch? Das
Entstehen lässt, passte das? Du hast gerade einen Teil der Entstehungsgeschichte von New Work mit erläutert, wo es einen Konflikt gab zwischen verschiedenen Parteien und ein Vermittler, der Begründer des Namens New Work, der Friedrich Bergmann, mit einer Idee kam. Und hier wie Marcus Aurelius hattest du ja drin, der mal gesagt hat, du musst aus dem Problem irgendwie so den Lösungsweg machen. Ich krieg's nicht genau zitiert.
Genau,
und das hat er gemacht. Er kam mit einer neuen Idee, also hat ein neues Modell entwickelt. Und
in Lösungen handeln statt in Problemen denken. Das wäre gut.
Das ist ganz spannend. Die zwei der besten Folgen, die wir in unserem Podcast hatten, an denen ich beide nicht teilgenommen habe, deswegen kann ich's neutral sagen, waren zwei Folgen mit Matthias Schrammer, dem führenden Verhandlungsexperten weltweit.
Ja.
Ehemaliger Extremsituation, Verhandler, Geiselnahmen, solche Sachen. Ne?
Genau, ja.
Die Schweizer, genau.
Kenne ich.
Und der hat in der ersten Folge, die ich immer noch mal nachträglich empfehlen möchte, Christoph gesagt, ich könnte den Israel-Palästina-Konflikt an einem Tag verhandeln, unter einer Bedingung.
Nicht ich, sondern könnte man.
Beide Parteien unterschreiben einen Satz, Vergangenheit ist nicht verhandelbar.
Genau.
Wie wichtig ist das für deinen Ansatz?
Super wichtig, ganz toll. Also wer bin ich, dass ich diesem Mann widerspreche? Total richtig. Es gibt einen anderen großen Satz in dem Zusammenhang, der ist noch ein paar Jahre älter. Der stammt aus dem 13. Jahrhundert von einem persischen Sufi-Mystiker, nämlich namens Rumi. Und dieser Rumi hat ganz viele tolle Sachen gesagt, Perser. Und dieser Satz lautet, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort und da treffen wir uns. Und genau das müssten die halt auch machen. Es ist jenseits von richtig und falsch und Vergangenheit ist nicht verhandelbar, es ist vorbei. Ja, wir gucken nach vorne, was können wir machen? So, setzt eine große Bereitschaft voraus und setzt eine Bereitschaft des Loslassens voraus. Und das fällt allen Leuten sehr schwer. Loslassen. Da müssten wir Kurse haben.
Da müssten wir noch eine weitere Stunde vertiefen, glaube ich. Aber also für mich war das, also ich habe tatsächlich jetzt gerade, und du hast die Wut erwähnt, Michael, Leon Winscheid hatte das mal in dem Podcast gesagt, wie viel Information in Wut steckt. Und mit deinem Zugang auf Konflikt sehe ich gerade, wie viel spannender das wird, Konflikte zu beobachten, auch in Unternehmen. Ganz erleben wir ganz häufig.
Na klar.
Aber die eben zu nehmen und zu sagen, ach spannend, guck mal, da könnte jetzt was draus entstehen. Und das resultiert dann in einem neuen Modell.
Ein enormes Entwicklungspotenzial steckt in Konflikten. Ne? Also ich finde das immer furchtbar. Ich kenne Leute, also einen Firmenchef, der mal gesagt hat, wir haben keine Konflikte, bei uns wird gearbeitet. Ja, und Konflikte sind einfach eine unglaubliche Quelle für Veränderungen, für Verbesserungen. Der Konflikt deutet immer auf Missstände hin. Der Konflikt ist immer ein Brandmelder. Ja. Und wenn wir den Brandmelder ausschalten, lodert das Feuer weiter. Ja. Das werden wir nicht anders hinkriegen. Mhm. Wir müssen uns mit Konflikten beschäftigen und die angehen.
Und ich würde nochmal hier ein Plädoyer für die Menschen in den Unternehmen, die gut darin sind, Probleme zu sehen und zu erkennen. Ne? Mhm. Die ganz häufig, und ich benutze dieses Wort nur noch quasi, indem ich auch sage, ich benutze es nicht mehr. Der sogenannte Reichsbedenkenträger, ein Schimpfwort in Deutschland, auch ein schlimmes Wort, der in Unternehmen ganz, ganz unbeliebt ist, aber wichtig ist.
Unbedingt.
Und der ist auch nur in diese Rolle geschoben worden, weil alle schon die Augen rollen, wenn der oder die Person anfängt, Dinge zu sehen. Und es gibt aber nun mal Leute, die haben ein Talent bei den geilen Visionen, die Christoph und ich an die Wand malen oder du. Wir sind, glaube ich, alle eher auch so in dem Modus, wir haben Ideen zu sehen, das könnte da nicht passen, das könnte da nicht. Und es ist eigentlich so geil, das zu ergänzen. Und das als eine Kraftquelle zu sehen und den Menschen, den wir vorher Reichsbedenkenträger genannt haben, sagen, du bist der Problemvorherseher und damit der Problemvermeider.
Genau.
Weil wir genau dann an der Verbesserung der Lösung arbeiten.
Irgendwann wird ja das Problem, was der Reichsbedenkenträger benennt, vielleicht virulent werden. Deshalb ist es auch ganz schön, wenn der zwischendurch schon mal sagt, warte mal, habt ihr darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir dieses Eis braun machen? Ist das denn schön? Also, ne, so. Und das ist super wichtig. Und ich glaube halt auch, dass also es gibt ja auch innere Konflikte, fällt mir in diesem Zusammenhang nochmal ein. Und wir haben ja alle ein inneres Team. Friedemann Schulz von Thun, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Vielleicht auch jemand, der für euch hier nochmal interessant sein könnte.
Könntest du einen Kontakt machen.
Ja, und der dieses Modell des inneren Teams ja aufgestellt hat. Und wenn wir Konflikte mit uns selber haben, wenn wir innere, interne Konflikte haben, dann ist ja genau das gerade zu Gange. Nämlich unterschiedliche innere Teammitglieder streiten miteinander. Ne, wir haben vorhin über Selbstzweifel gesprochen. Jeder hat diesen kleinen Zweifler, der kritisiert, der hinterfragt in sich. Und dann kommt es halt darauf an, wie wir mit dem umgehen.
Außer Putin, Trump, Erdogan und Kim Jong-un, die haben den nicht.
Ja, aber das sind auch Leute.
Oder ihn eingesperrt.
Ja. Leute mit möglicherweise einer.
Entschuldigung, dass ich sie in einer Reihenfolge nenne. Völliger Zufall.
Eine grenzwertige psychische Disposition. Also, ich fand es immer blöd, wenn zu Trump dann gesagt wird, naja, narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber der hat sie nicht alle. So einfach ist es.
Ja, also ich kann das nicht glauben. Wir sind eine Stunde hier am Start. Das kam mir vor wie 10 Minuten. Das ist wirklich, Alter, das war so geil.
Freut mich.
Und wir hauen jetzt nochmal eine Frage raus, die wir immer zum Schluss stellen. Mit dem, was du jetzt in deinem Leben bisher gemacht hast, was ja wirklich ein bunter Blumenstrauß unterschiedlicher Themen ist, wo willst du eigentlich noch hin? Du bist 62 auf Papier, aber so wie du rüberkommst, wirkst du wie andersrum.
Wie 21.
Nee, wie 26. Ja, wie 26. Also jetzt nicht, also so von der vom Energielevel her. Wahnsinn, echt.
Naja, Vielfalt ist die Würze des Lebens. Ja. Das ist für mich ein Kernsatz. Vielfalt ist die Würze des Lebens. Also das ist für mich immer wichtig gewesen, unterschiedliche Sachen zu machen, sich unterschiedlich auszuprobieren. Ich glaube, so viele andere Sachen möchte ich gar nicht mehr machen. Mhm. Ich würde wahnsinnig gerne, und jetzt kommt schon wieder Küchenpsychologie und Sätze für die großen Fressen, aber der Sinn des Lebens ist für mich Entwicklung. Ne? Wir haben uns vom Spülwurm zu einem Donald Trump entwickelt. Gut, der Sprung war vielleicht nicht so. Komm jetzt Schluss mit Trump-Shade, der Mann hat auch seine Berechtigung, weil er Konflikte auslöst, an denen wir uns abarbeiten können. Konflikte zeigen auch immer, was wir wirklich wollen.
Absolut. Mhm.
Darf man nicht vergessen. Deshalb ist Trump wahnsinnig wichtig. Aber was ich jetzt noch erreichen möchte, ist, mich in den Bereichen, in denen ich mich wohlfühle, weiterzuentwickeln. Und das ist halt, ich mache ja Vorträge, ich rede über Konflikte. Das würde ich gerne verbessern, würde ich gerne weiter anbieten und dann auch für Leute verfügbar machen. Mhm. Also Vorträge will ich weitermachen. Musik ist einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil. Deshalb am Anfang Spiel. Ich will gucken, was für Möglichkeiten habe ich noch, mich musikalisch auszudrücken. Ich habe ja so Ballermann-Songs gemacht und Schlaflieder übrigens
auch. Danke, dass du selber erzählst. Das ist so eine geile Wahrheit.
Ja. Also habe unterschiedliche, war an unterschiedlichen Musiken beteiligt und habe jetzt noch eine neue Idee und mal gucken, was daraus wird. Und ansonsten versuche ich schlicht und einfach für meine Kinder halt gut zu sein und für meine Frau gut zu sein. Mehr muss gar nicht mehr kommen.
Sehr schön.
Ich wollte gerade sagen, das ist an sich schon immer eine Aufgabe.
Und kann man dich auch, wenn man einen Konflikt gerät, der außer Kontrolle zu gehen.
Wenn man reingezogen wird.
Man kann ja auch. Aber würdest du stehst auch als Mediator zur Verfügung. Man kann dich auch als Mediator buchen.
Ich stehe als Mediator zur Verfügung, würde mir allerdings sehr genau anhören, um was es da geht und ob ich da der Richtige bin. Möglicherweise habe ich eine Empfehlung für jemanden, der dann in einem bestimmten Bereich, also zum Partnerschaftssachen, Ehesachen bin ich schlecht, weil ich da sehr schnell mich auf eine Seite schlage. Und das darf man nicht als Mediator. Weißt du, also Partnerschaft, Ehesachen eher schwierig. Alles, was mit Sport, mit Medien und so zu tun hat, wenn Konflikte da auftauchen, schlage ich gern zu. Und ansonsten kann ich meinen Vortrag nur empfehlen.
Spielt eigentlich dein Nachname eine Rolle, Richter, dass du ist Mediator geworden bist?
Ist ganz lustig, ne? Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ob das irgendwie, ne? Ob das irgendwie damit reinspielt. Aber ein Richter entscheidet.
Ja,
der Mediator entscheidet nichts. Ja. Die Konfliktparteien sind die Experten ihres eigenen Konflikts. Und der Mediator, und das ist eine große Herausforderung, die Mediatorin, hält sich raus, behält die eigene Meinung komplett für sich und lässt den Senf raus, den eigenen Senf aus dem Würstchen.
Lieber Lou, vielen Dank für diese wirklich abgefahrene Stunde und ich bin mir sicher, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern damit ein wirkliche was bieten können und hoffe, dass die das genauso sehen und uns auch mal wieder eine kleine Bewertung geben, so auf
unbedingt, es ist Plattform so nett hier.
Und mal was schreiben, wäre schön.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch viel gelacht, danke dir, also wirklich.
Ja, war sehr angenehm bei euch, vielen Dank für die Einladung in diesem exquisiten Kreis. Ihr seid ja sonst nur unter CEOs und Milliardären hier und dann ein Würstchen wie mich dazu, ist doch schön.
Wenn ich morgens angerufen, Christoph, komm pünktlich, wir haben einen Milliardär.
Ich sag's mal,
pünktlich.
Oh mein Gott, das möchte ich nie wieder hören von dir.
Das ist okay.
Wenn ich das nochmal sage, hau mir gleich eine rein.
Nein, das ist okay. Wir lösen auch viel über Lachen tatsächlich. Haben wir heute wieder
das gemacht. Das ist wirklich. Humor ist eine großartige Form des Totstellens übrigens. Okay, ja. Nein, Humor kann viel lösen, klar. Ja.
Ich schlag mal vor, normalerweise schicken wir unseren Gast ja immer raus und machen das Fazit. Ich würde sagen, das ist so lustig hier mit ihm. Lass uns das Fazit zu dritt ziehen. Wie fandst du es so?
Sehr angenehm. Ich hatte so ein bisschen Bammel vor euch, weil ich ja weiß, ich habe mir echt noch über KI viele Gedanken gemacht und wie könnte KI in der Mediation was, wenn ich dachte, oh Gott, was ist, wenn die jetzt da als New Work Päpste in diese New Work-Schiene komplett voll reinballern. Hast du da Antworten? Nein, habe ich nicht, aber du wirst ja schon was zurechtlügen. Und war sehr angenehm. Ich fand das schön bei euch und bin einiges losgeworden von dem, was mir wichtig ist.
Tja.
nehmt Konflikte an. Konflikte sind gut, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Schlusswort von mir.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich mache mal mein Fazit auf meiner Lehrlingsausbildung zum Thema angemessenes Konfliktmanagement. War das wieder echt eine ganz tolle Einheit und es hat richtig Spaß gemacht. Auch bei dir diese Mischung aus Weisheit, Lebensfreude, dich selbst nicht so ernst nehmen und noch verschiedene anderen Inhalten. Das war richtig schön. Vielen Dank dafür.
Ja. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Du bist nicht der Nabel der Welt. Ja. Zentral.
Und ich hatte so mehrere, also Aha-Momente vor allem, aber auch wirklich gerade echt, obwohl schon mal gehört, dann aus dem Problem den Lösungsweg zu machen, wirklich merkte ich eben, und ich hatte ja diesen Aussetzer auch, und jetzt bringe ich damit nicht zusammen.
Lass mir genauso
völlig drin. Verhaspelt, aber nicht im Sinne von, ich will was machen. Also ich habe wirklich drüber nachgedacht und dachte, Mensch, stimmt. Also da liegt der Kern für den Lösungsweg und das schafft neue Modelle. Und so ist halt eben auch mal diese ganze Idee neuer Arbeit entstanden. Was für ein Potenzial. Und momentan gibt es viele Konflikte in der Welt, wirklich viele. Und daran liegt eine Riesenchance. Das, ja.
Und es muss Konflikte geben. Es ist gut, dass es Konflikte gibt, weil die ein Motor sind für Veränderung, für Fortschritt, für Wachstum. Wenn wir das nicht nutzen, diese enorme Energiequelle, Konflikt, verschenken wir ganz viel Ressourcen.
Word.